Anfang der 2010er, also vor 10 Jahren ungefähr, als ich so ganz neu mit Erklärungshilfe unterwegs war, da war mir das richtig ein wichtiges Anliegen, dieses Thema Freiwilligkeit auch sehr konfrontativ zu diskutieren, muss ich sagen, weil ich wirklich finde, ich finde auch heute noch, dass eigentlich der Begriff der Freiwilligkeit echt überbewertet wird.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Und ganz genau genommen zu Teil Nummer 2, Klärungshilfe. In der letzten Sendung haben wir hier, das heißt Tillmann Metzger und ich, zum Thema Klärungshilfe, Methoden der Klärungshilfe gesprochen, ausführlich uns mit dem Dialogisieren, dem Doppeln, dem Erklärungshaus und vor allen Dingen dieser Methode des Vertiefens beschäftigt und sind da auch schon an Punkte gekommen, wo wir Klärungshilfe nicht ohne Einordnung der Gesamtidee verstehen konnten. Und das werden wir heute im Teil Nummer 2 vertiefen. Wir werden uns mit den Dingen beschäftigen, die Klärungshilfe als Mediation erscheinen lassen und auch wirken lassen und den Punkten auch auseinandersetzen, die dazu führten, Klärungshilfe nicht in den Raum von Mediation zu schieben. Wir werden uns generell also mit der Grundidee von Klärungshilfe beschäftigen. Dazu wiederum ist Tillmann Metzger bei mir hier im virtuellen Telefonstudio, sage ich mal. Hallo Tillmann.
Hallo Sascha. Ja, schön, dass wir es fortsetzen.
Genau, ich musste jetzt kurz überlegen, wie ich das überhaupt ausdrücke. Wir sind ja gar nicht in einem Radiostudio, sondern an völlig verschiedenen Orten. Wo bist du jetzt eigentlich?
Ich bin in Lüneburg, was ja ein Vorort von Hamburg ist, also etwa 50 Kilometer südlich von Hamburg.
Ah ja, ich erinnere mich. Moin, moin,
Moin, genau.
war dein
Genau.
Hallo heute bei der ersten Sendung. Tillmann, Klärungshilfe ist für dich als Mediator wahrscheinlich so offensichtlich Mediation, dass du gar nicht nachvollziehen kannst, warum es da überhaupt sowas wie einen Streit gab oder dass es angezweifelt wurde. Was macht denn für dich Klärungshilfe zur Mediation?
Ja, das ist ja im Grunde so die Frage der Gemeinsamkeiten der verschiedenen Mediationsstile, sage ich mal so, ne? Und also wenn man erstmal auf die zentrale und wichtigste Gemeinsamkeit geht, würde man sagen, es ist eine Konfliktbearbeitung durch Gespräch. Das ist jetzt noch nicht sehr spezifisch, weil auch Rechtsprechung Konfliktbearbeitung durch Gespräch ist. Zweitens haben alle Mediationsstile, die ich jedenfalls kenne, die hier bei uns in Europa angewendet werden, auch das Bild der Autonomie des Menschen, also dieses humanistische Weltbild, dass im Grunde Menschen aufgerufen sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und da, wo sie eben Konflikte haben, hilft ein Mediator, eine Mediatorin den Menschen möglichst aus eigener Kraft heraus, aus eigener Idee heraus, das zu klären. So, das sind da erstmal zwei sehr wichtige Gemeinsamkeiten, so. Und drittens teilt Klärungshilfe mit der bedürfnis- und interessenorientierten Mediation, wie wir sonst ja häufig hier in Deutschland anwenden. Sind beides sehr strukturierte Verfahren. Also das heißt, wenn man so von der Entfernung auf die Phasen der Mediation schaut, dann sind die sowohl bei der Klärungshilfe als auch bei der Biomediation, wie ich das hier nenne, bei der bedürfnis- und interessenorientierten Mediation sehr, sehr ähnlich.
Also, das, was du Biomediation nennst, also das klassische Modell, stark geprägt von der amerikanischen Mediationskultur, mit dem Harvard-Konzept auch angereichert, ist auch humanistisch geprägt. Der Mensch als Einzelwesen auf sich zurückgeworfen, erst recht im Konflikt, kann aber eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Das ist auch so in der Klärungshilfe.
Ganz genau, ganz genau. Und die vierte Gemeinsamkeit ist, dass ja sehr, sehr typisch ist für die Mediation, dass wir als Mediatorinnen und Mediatoren den Blick sowohl auf die Beziehungs- als auch auf die Sachebene haben. Ne? Also man kann ja im Grunde Mediation verstehen als das Missing Link sozusagen, das mittlere bisher vermisste Bindungsglied zwischen einerseits Psychotherapie und auf der anderen Seite Recht. Ne? Und gewissermaßen Mediation verbindet ja beide Seiten, also die Psychotherapie, das heißt, wir gehen da in Kontakt, in Beziehungsarbeit in der Mediation, und zwar in jeder Art der Mediation, die ich hier in Europa kenne. Auf der einen Seite, hat eine Mediation eigentlich fast immer irgendeinen Sachanlass, und man möchte am Ende auch irgendwelche sachlichen Vereinbarungen haben. Und diese Verbindung und dieses binokulare Sehen, wie man das auch sagt, das ist auch in allen Stilen der Mediation, die ich so kenne, hier in Europa genauso.
Da finde ich eine interessante Einordnung, sozusagen Mediation als Missing Link oder Brücke oder Verbindungsglied zwischen Recht und Psychologie, und die Vielzahl der Quellberufsträger genau aus der Psychologie und aus der Juristerei sprechen dafür. Inwieweit ist das Modell auf Konflikte, also wenn ich mir Psychotherapie und Konflikte, dann fallen mir natürlich innere Konflikte ein. Also was ist das mit dem Missing Link? Inwieweit ist das nochmal verortet? Denn
Also ich finde, da kann man so eine kleine Mini-Anekdote vielleicht mal einschieben. Die Klärungshilfe jetzt speziell ist ja von einem Psychologen, Psychotherapeuten Christoph Thurmann erfunden worden, Ende der 70er, Mitte der 80er Jahre. Und er hat ursprünglich mal die Idee gehabt, das, was er da anbietet, als Business-Therapie anzubieten. Und dann hat dann Friedemann Schulz von Thun, bei dem er mit der Klärungshilfe promoviert hat, ihm gesagt, nee, also Business-Therapie, das ist kein so schlauer Begriff. Und da hat dann eben Friedemann Schulz von Thun Klärungshilfe vorgeschlagen. Also in dieser Idee der Business-Therapie steckt schon drin, was das Missing Link ist, nämlich es gibt eben Kontexte, wo Menschen einfach sachlich miteinander zu tun haben, im Business, aber auch in Familien und in der Nachbarschaft und in Schulen und so weiter, wo die also erstmal sachlich was miteinander zu tun haben, aber wo das sachliche Miteinander tun eben dadurch schwierig wird, dass man sich beziehungsmäßig verwickelt, dass man übereinander empört, verärgert und so weiter ist. Und letzten Endes diese ganzen Tools, die ja die Mediation, welcher Spielart auch immer, anwendet, um mit dieser Emotionalität umzugehen, also aktives Zuhören, Umdeuten, Doppeln und was nicht alles, Fragen stellen, das sind ja letztendlich alles Methoden, die ja nicht von der Juristerei so erfunden worden sind, sondern in der Regel eher von der Psychotherapie erfunden worden sind. Das heißt, im Grunde genommen verstehe ich Mediation als eine Möglichkeit, Konflikte, die sonst vor Gericht landen würden, häufig, nicht immer, gewissermaßen außerhalb des Gerichts mit Hilfe vom, sag mal, psychologischen Sachverstand zu klären. So könnte man es vielleicht sagen. Weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, aber so sehe ich die Verbindung.
Ja, ich kann auf jeden Fall diese Storyline, der kann ich ein ganzes Stück abgewinnen. Mediation erschien ja auch lange Zeit als die Alternative zum Gericht und wird auch heute immer noch verstanden und teilweise auch in der Erzählung, damit sie nicht zu Gericht müssen. So, ne? Also wenn das wie so der schonende Puffer vor dem Gerichtsgebäude da ist und die Medianten da besser versorgt werden. Und ich kann dem auch gut was abgewinnen, dass halt so, sag ich mal, im aufkommenden 20. Jahrhundert die Psychotherapie entwickelt sich, dass dort viel Konfliktpotenzial in Einzelarbeit unbewusst oder gesellschaftlich hingedrückt wurde. Also Stichwort Burnout. Dieses Selbstwachstum und vor allen Dingen an Konflikten, das hat ja dort in der Psychotherapie seinen Ausgangspunkt und wurde dort kultiviert. Also insoweit kann ich diese Brücke gut verstehen, so nach dem Motto, wir müssen nicht erst wirklich krank werden, um damit von der Kasse psychotherapeutisch behandelt zu werden. Wir dürfen uns schon vorher um unsere Konflikte kümmern, dass man warten muss, bis es wieder dann dramatisch in die Gerichtssphären geht.
Genau, und man könnte es im Grunde auch von der anderen Seite die Story aufziehen. Also man könnte einerseits sagen, lass uns mal nicht zum Gericht gehen, sondern lass uns nett miteinander reden, sag ich mal, offen miteinander reden. Man kann es auch umgekehrt sehen. Man kann auch so sehen, naja, wenn zwei Nachbarn sich streiten über Grenzbepflanzung, könnte man eigentlich auch sagen, na, eigentlich müssen die eine Paartherapie machen. Also ich finde, genauso gut, wie man sagen könnte, gehen Sie mal vor Gericht, können man zwei Nachbarn sagen, machen Sie mal zusammen eine Paartherapie. Nur Nachbarn machen eben zusammen keine Paartherapie. Dafür ist eben die Verbindung zwischen den beiden gar nicht tief genug. Und da ist auch wiederum Mediation das Missing Link. Also wenn dann Paartherapie nicht geht, ist die nächstmögliche Intervention sozusagen oder eine andere sinnvolle Intervention eben Mediation. Also es geht interessanterweise von beiden Seiten aus, kann man sagen, da wo eben Psychotherapie und Recht aus verschiedenen Gründen nicht das Ideale ist, tritt dann häufig die Mediation rein.
Mhm. Ja, also genau, es besteht das Hindernis, dass man nur als Patient in der Therapie kommen darf und der Nachbar zumindest in der Eigenbeschreibung keiner sein wird. Ja. Aber ich biete noch ein anderes Modell mit an und wir werden uns dann sicherlich auch nochmal das schon im ersten Teil angesprochene internationale Modell nochmal vornehmen von Nadja Alexander, das Metamodell, und gucken, wo dort Klärungshilfe zu verorten ist. Aber zunächst mal, wenn ich mir das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als zeitliche Schiene vorstelle, wie wir das ja heute machen, dass es halt so eine Linie ist, auf der wir Historie feststellen können, und schaue, dass Konfliktbearbeitung sich irgendwo daraufhin konzentriert wird. Also wenn die Parteien über etwas reden, dann wird das dort irgendwo verortet werden können. In der Vergangenheit, dass du hast das gemacht und das war so und so und das ging mir tierisch auf den Zeiger. Oder in der Gegenwart, dass also die Konflikt-Issues, die Gesprächsinhalte eher an der Gegenwart bezogen sind. Oder aber sie werden auch die Zukunft als Reflexionsmodell nutzen können, ne, die wir ja alle als vor uns liegend begreifen und wo wir dann ganz zukunftsorientiert fragen können, wo wollen wir eigentlich hin? Wieso streiten wir uns so, wenn du halt in der Zukunft das verwirklicht sehen willst und ich möchte das verwirklicht sehen und irgendwie geht das nicht überein. Dann kommt es zum Streit. Ne? Das kann beim Ehepaar sein, dass die eine sagt, also ich sehe uns verheiratet in 5 Jahren und der andere sagt, also ich nicht. So, und dann ist man mittendrin. Oder bei Geschäftsführern, was ja nur in einem anderen Kontext, aber die Grundstruktur ist identisch ist. Wie läuft es bei der Klärungshilfe? Redet ihr in der Klärungshilfe oder ist die Klärungshilfe darauf aus, sehr zukunftsorientiert zu sein und damit das zu aktivieren, was bis dato keine der drittgesteuerten Konfliktverfahren geschafft hat? Das Recht mit dem Richter muss über die Vergangenheit reden. Die haben keine Chance, über die Zukunft zu reden, weil die binäre Rechtskodierung schlichtweg das begrenzt. Und der Schlichter als Dritter dieser Dritten, der agiert mehr oder weniger ideal an der Gegenwart, bis er seinen Vorschlag machen kann, der dann bestenfalls angenommen wird. Aber der Mediator könnte über die Zukunft reden. Der könnte die Zukunft nutzen. Ist das bei der Klärungshilfe die bevorzugte Zeitschiene oder?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr zentrale, sehr gute Frage, finde ich. Im Grunde würde ich erstmal nochmal, um das zu ergänzen zu den Gemeinsamkeiten sagen, so nach meinem Verständnis spielen alle Mediationsverfahren, die ich kenne, auf allen drei Ebenen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also jeder Mediator interessiert sich natürlich dafür, was ist vorgefallen, beziehungsweise was für Themen haben sie heute, die zu klären sind und dann eben zu schauen, was sind die Vereinbarungen der Zukunft. Also das ist, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit von all diesen Verfahren. Aber das, da, wo eben Klärungshilfe sich von dem, was ich als Biomediation bezeichne, bedürfnis- und interessenorientierte Mediation unterscheidet, ist, dass die Philosophie der Klärungshilfe ist, es braucht tatsächlich, bevor ich dann in die Zukunft gehe und Vereinbarungen schließe, braucht es ein sehr, sehr gründliches Verständnis von dem, was schiefgelaufen ist. Also das heißt, die Klärungshilfe gibt so diesen Spruch, der einzige Weg hinaus ist hindurch. Ja, oder man muss durch die Schlangengrube durchgehen, ist auch so ein Ausdruck dafür. Das heißt, also nicht, dass ich das unbedingt den Parteien gleich so auf die Nase drücke, aber im Prinzip muss in der Auftragsklärung zur Klärungshilfe, zur Mediation im Stil der Klärungshilfe sehr klar sein, so wie ich arbeite als Klärungshelfer, bedeutet das, ich schaue mir tatsächlich sehr, sehr genau an, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und was in der Gegenwart schwierig ist. Und das bedeutet praktisch, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, sag mal in der Gruppengröße von 6 bis 15 oder auch 100 Leuten, heißt das, dass ich mit denen tatsächlich 2 Tage am Stück zusammensitze, nur mit der Nacht dazwischen, und dass wir bis zum Mittag des 2. Tages uns tatsächlich darüber unterhalten, was in der Vergangenheit und Gegenwart schwierig ist. Und das ist wirklich, finde ich, ein ganz markanter Unterschied zur Biomediation, die ja viel, viel mehr Ausflüge in die Zukunft macht und auch von der zeitlichen Gewichtung her nach meiner Kenntnis viel, viel mehr in der Zukunft sich befindet.
Also kann ich jetzt so nicht bestätigen, dass das gängig ist für die Mediation. Ich finde schon, dass die Zukunftsorientierung im Sinne, also ich glaube, wir müssen das differenzieren. Also alle, auch der Richter und auch der Schlichter agieren im Namen der Zukunft. Also die wollen natürlich, dass das zukünftig besser oder anders wird, beruhigter als in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, nicht so sehr das, was damit gemeint ist, die Zukunft zu nutzen als Gesprächsfläche. Also die Zukunftsorientierung oder Lösungsorientierung auch in der Beratung, die nutzen die Zukunft ja wirklich als weiße Leinwand, weil wir als Menschen die Fähigkeit haben, uns Dinge vorzustellen und darüber uns zu unterhalten, was in Zukunft passieren soll, bestenfalls, und dafür in der Gegenwart Entscheidungen zu treffen. Das ist ja eine Kulturleistung, das ist ja nicht von alleine so gekommen, das machen wir Menschen erst ein paar hundert Jahre, aber noch lange nicht immer. Und insoweit ist das nicht so sehr über was man redet, sondern welche Zeitform Inhalt der Aussage ist. Also auch wenn Menschen über die Vergangenheit reden wollen, wollen sie diese ja nicht ändern. Sie wollen immer die Zukunft ändern. Ja, und bestenfalls die gleich losgeht, also die Gegenwart. Da würde ich nicht so sehr die Differenz sehen. Und deshalb sehe ich bei vielen mediatorischen Beschreibungen, man ist ja selber nicht immer dabei bei vielen Mediationen von anderen, sondern muss immer zurückgreifen auf die ideellen Beschreibungen in Lehrbüchern und Fachzeitschriften. Aber da sehe ich jetzt nicht so sehr die Betonung der Zukunft als weiße Leinwand, die beide Parteien beschreiben können und sich daran vereinbaren können, sondern das ist schon eher Gegenwart und häufig auch Vergangenheit. Also gerade dieses Zuarbeiten auf Entschuldigungen, wenn es was zu entschuldigen gibt, weil man einfach missgebaut hat, den anderen übergangen hat, etc. Das ist halt Arbeit an der Vergangenheit und gut und notwendig und sinnvoll. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist jetzt keine Arbeit in der Zukunft, sondern für die Zukunft.
Also ich glaube auch, dass es insgesamt ja so ein Kontinuum der Mediationsstile, würde ich sagen, gibt von auf der einen Seite ganz, ganz stark zukunftsorientiert und das ist dann auch verbunden mit einer starken Sachorientierung, auch sehr stark verbunden mit der Betonung des Themas Kreativität, so als starke Betonung einerseits und dann auf der anderen Seite ganz stark so dieses Thema, es geht um eine tiefe menschliche Auseinandersetzung und wenn es über menschliche Beziehungen geht, das ist ja die menschliche Auseinandersetzung, dann geht es ja immer um die Vergangenheit. Ne? Wir haben ja nur eine Beziehung, weil wir eine Vergangenheit haben. Wir haben nicht eine Beziehung, weil es irgendeine Zukunft gibt. Also in dem Augenblick, wo du Beziehungsarbeit machst, bist du in der Vergangenheit. Und das heißt, die Stile, die Mediatorinnen und Mediatoren, die sehr, sehr stark auf die Beziehungsebene gehen, sind für mich dadurch definiert in der Vergangenheit, weil es über die Beziehung geht. Und natürlich hat die Beziehung auch kann man die Beziehung auch sich auch in die Zukunft denken und sich vorstellen, was haben wir dann für eine Beziehung. Aber das ist für mich klassischerweise nicht das, was als Beziehungsarbeit bezeichnet, sondern das ist dann eher der Lösungsraum und so. Also insofern, so, ich finde, da ist ein Kontinuum. Und ich erlebe das so, wenn ich, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich tatsächlich als Klärungshelfer beschreibe, dass ich mit einem Team zusammenarbeite und dass ich wirklich vom Donnerstagmorgen 9 Uhr bis Freitagmittag 13 Uhr praktisch, abgesehen davon, dass man sich kennengelernt hat und die Themen gesammelt hat, dann praktisch von Mittag bis Mittag, also wirklich ausschließlich über die Schwierigkeiten oder fast ausschließlich über die Schwierigkeiten der Vergangenheit und Gegenwart gesprochen hat. Das ist meistens der Punkt, wo dann Mediatoren sagen, die anders arbeiten, weil so wie ich eben sonst bis dahin, bis 2007 ja Mediation praktiziert habe als Biomediator und kennengelernt und gelehrt habe, ist es ja so, dass wir ja in der Biomediation ja kontinuierlich ein Thema aufgreifen, in der Phase 3, Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse herausarbeiten und dann dazu, mein Verständnis jedenfalls von Biomediation, dann dazu sofort die Lösung entwickeln. Das heißt, wir sind quasi ständig im Wechsel zwischen Phase 3 und Phase 4. Phase 3 ein Thema vertiefen, Phase 4 die Lösung machen. Dann kommt ein neues Thema, Phase 3, vertiefen und Phase 4 Lösung machen. Und das ist gewissermaßen so ein beständiger Kreislauf, der um Vergangenheit und Gegenwart dreht. Würdest du das auch so sehen? Aber ist es auch so, dass du quasi zwischendurch immer wieder kleine Lösungen machst? Oder machst du quasi eineinhalb Tage durch und dann erst am Flipchart die Lösung? Wie machst du es?
Also, wenn es Lösungen so am Wegesrand gibt, sammle ich die auf jeden Fall mit ein. So, ne? Ja. Also ich nutze jede Gelegenheit, wo die sich einigen können, die Parteien. Das geht schon los bei, wer fängt an mit Reden, ne? Wie wollen wir uns organisieren und so. Also das unbenommen, aber ich glaube, das meinst du nicht, sondern schon die thematischen Punkte. Also wenn du das so beschreibst, würde ich mich nicht in diese Kategorie der Biomediatoren einordnen. Ich bin verliebt in die Zukunft, sage ich mal, und nutze dieses Kulturgut, dass wir über etwas reden können, was noch nicht realisiert ist, aber wir schon mal Pläne machen können, wie wir da hinkommen. Und das finde ich sehr wichtig. Aber dabei ist so ein Grundsatz für mich leitend in Mediation, dass es so langsam schneller geht. Also am Anfang lieber langsam, lieber Schritt für Schritt. Und da bin ich auch ein Freund darum, die Dinge anzusprechen, die einfach noch negativ wirken, die der Zukunft wirklich im Wege stehen. Und die können gut und gerne ausgeben, also dann zur Wirkung haben, dass es keine gemeinsame Zukunft gibt. So, also daher kann ich dem viel abgewinnen, dass man drei Viertel der Zeit über Dinge redet, die scheinbar nicht mehr aktuell sind, die auch für viele Beteiligte häufig als, ach, muss das jetzt sein und das behindert uns doch nur, die also eher Angst vor der Auseinandersetzung haben, die klärend wirken kann. Dass sie klärend wirkt, ist, glaube ich, aber dann die Arbeit und wichtig. So.
Ja, also insofern, da bist du so für meinen Definitionsrahmen, wie ich das so betrachte, jemand, der eben relativ dicht dran an diesem äußerem Ende der Beziehungsklärung, damit auch von seinem Stil und seinem Verständnis her offenbar besonders dicht an der Klärungshilfe dran ist. So klingt das für mich. Was tatsächlich wir eben als Klärungshelfer nicht machen, dass wir in diesen anderthalb Tagen, die wir da erstmal über die schwierige Vergangenheit und Gegenwart reden, da reden wir eben nicht über Pläne und wir reden auch nicht über Wünsche und wir reden auch und wir schreiben auch Dinge nicht auf, die zwischendurch mal sozusagen hochkommen, sozusagen. Das ist also tatsächlich so, dass die Idee ist, dass wir im Kreis sitzen und gewissermaßen so ist es ein bisschen wie so ein Lagerfeuer anmachen und an diesem Lagerfeuer die schwierigen Geschichten erzählt werden, sage ich mal, und eben dieses sich hinstellen und versachlichen ans Flipchart gehen, das wäre eben was wir tatsächlich bewusst eben nicht machen und auch nicht nach Wünschen fragen, um aus diesem Beziehungsklärungsmodus nicht rauszukommen. So, das ist, glaube ich, die Idee, ja.
Also das klingt für mich auch, und ich finde das Setting interessant, zwei Tage für die Mediation. Das ist, ich würde das bei mir so in meinem Kontext gar nicht als Mediation einordnen, sondern das ist wie eine gute Strategieklausur, wo eben auch die Dinge, woran arbeiten wir, was ist schiefgelaufen bis jetzt, das müssen wir gut und in Ruhe aufarbeiten. Und das heißt nicht jedes Detail, sondern du hast das Bild des Lagerfeuers genommen, das mir da auch immer kommt, wo man halt jetzt mal wirklich Ruhe hat, es keine Tiger, keine Schlangen, von außen müssen wir jetzt nichts im Alltag beschäftigen, keine E-Mails beantworten, keine Telefonhörer, sondern wir können uns jetzt mit der Atmosphäre des Lagerfeuers distanziert von der Hektik des Alltags anschauen und strategisch besprechen, wie machen wir das morgen? Was haben wir bis jetzt gemacht? War das erfolgreich? War das gut? Wo hast du mir auf die Füße getreten? Wo hast du mir in die Magengrube geschlagen? Und wenn wir noch gemeinsam morgen wieder durch den Dschungel gehen wollen, dann müssen wir uns eine neue Idee einfallen lassen. Und da hilft dann wirklich, da reichen dann das letzte Viertel aus. Also ich würde das eher so als strategische Klausur bezeichnen, als Workshop. Aber ich finde es interessant, weil tatsächlich ist es von der Vorgehensweise her und von der Idee in ihrer Anlage identisch. Ja.
Was genau ist identisch, meinst du? Achso, ja, okay.
Identisch von der Vorgehensweise, also dass wir zunächst mal die Dinge besprechen müssen, auf die wir zurückgreifen können, die Erfahrung, die wir miteinander gemacht haben.
Ja. Ja,
weil das unser bestes Material ist für das, wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen.
Also und das scheint es ja auch wirklich, wirklich sehr verschiedene Stile zu geben. Ich habe das tatsächlich so, wie ich das Mitte der 80er Jahre gelernt habe und auch über lange Jahre dann auch kennengelernt habe, geht es ja schon, wird ja oft so gesagt, so wie das ja einleitend hier heute gesagt hast, dass ja das Merkmal von rechtsförmiger Konfliktaustragung ist, dass man sozusagen über die Vergangenheit sozusagen sich beugt und über die Vergangenheit Rechtsprechung macht. Und so wie ich das eben gelernt habe und auch nach meinem Verständnis sehr, sehr viele Mediatoren sehen, ist eben der Unterschied zwischen Recht und Mediation, dass Mediation eben auf die Chancen geht, auf die Zukunft geht, auf das Win-Win, auf das Interesse, wo es hingeht und so weiter, nicht? Und das ist glaube ich, schon für viele Mediatoren, vielleicht nicht für alle, ganz offensichtlich ist das ein ganz zentraler Punkt, so dieses Zukunftsorientierung statt Vergangenheitsorientierung wie das Recht. Und da würde ich eben zu diesem Verständnis von Mediation, würde ich sagen, da ist tatsächlich Klärungshilfe anders, die ist eben sehr stark dann auch in dem Aufarbeiten. Und wenn ich dich richtig verstehe, siehst du das eben auch sehr ähnlich, auch ohne, dass du dich selbst jetzt als Klärungshelfer bezeichnest. Ne?
Ja, also dieses, ich würde das nicht auf einem Kontinuum verorten. Also diese Abgrenzung in der Zeitform, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, das ist halt sehr gut, oder das zeigt halt diese Abgrenzung Recht, die ja ein Wertungssystem drüber legt. Das muss vorher festgelegt sein, sonst wäre es ungerecht. Ja, das Gesetz ist vorher geschrieben und der Richter guckt jetzt in die Vergangenheit nach, was ist gelaufen, wo muss Ausgleich hergestellt werden, weil das Gesetz das anders vorsieht. Oder eben auch der Vertrag der Parteien. Ne?
Ja,
und,
genau.
Und wenn halt in der Vergangenheit da das Buch ausgeliehen wurde und es ist noch nicht zurückgegeben worden, na, dann ist halt die Ausgleichsmaßnahme Rückgabe des Buches. Und das steht dann so im Gesetz drin. Na, das kann nicht in die Zukunft gucken. Das geht einfach nicht. Das
Nicht der Auftrag, ja.
Ne, wenn man zum Beispiel den klassischen Fall nimmt, man hat was gekauft, einen Kaufvertrag geschlossen, man will das zurückbringen, weil es nicht passt. Aber es ist halt gut, es ist einwandfrei, es gibt keinen Mängel dran. Dann kann das Recht nicht so etwas entwickeln wie ein Gutschein. Ein Gutschein, der halt in die Zukunft was dann gewährt, das ist eine Lösung, die Geschäftsleute getroffen haben, um Kundenbindung und so. Und das wird dann in rechtliche Fortentwicklung des Vertrages gebaut, aber es steht nicht im Vertrag drin. Das ist also einfach eine andere Denke, weil ja auch der Sinn des Rechts anders ist. Da geht es darum, dass die Leute sich nicht die Köpfe einschlagen. Während Mediation, und da verorte ich sozusagen den Wert der Mediation, kann auf gegenwärtige und zukünftige Ungewissheiten reagieren und ermöglicht den Parteien, die überhaupt nicht in der Gefahr sind, sich die Köpfe einzuschlagen, sondern was Kreatives schaffen wollen, weiterhin die Firma betreiben, weiterhin die Familie großziehen, was auch immer, Lösungen für ihre Unterschiedlichkeit bereitzustellen. Und das ist die Differenz dort. Während die andere Differenz sozusagen nicht mehr die zeitliche Schiene, sondern was haben wir für eine Vorstellung, was Menschen in Konflikten treiben und was sie da hineintreibt, ich nochmal anders sehe. Bei der Klärungshilfe ist doch ein sehr stark psychologisierendes Moment dabei, wo auch die Lösung vermutet wird. Also nicht nur kommunikationspsychologische Elemente, die Menschen halt eskalieren lassen, sondern da ist eben auch ein Lösungspotenzial, wenn man da reingräbt und die Wehgefühle oder die Verletztheiten nimmt, dass damit ein Perspektivwechsel möglich ist. Aber so sehr zentral.
Also Perspektivwechsel einerseits, es geht aber tatsächlich auch um Klarheit auf, das finde ich auch nochmal interessant, so wenn wir so über mögliche Unterschiede reden, also wenn man über Biomediation redet und Klärungshilfe, dann wird ja sehr häufig, nicht von allen, aber von vielen ja auch Biomediation als Win-Win eben angeboten. Also viel häufiger als die Parteien glauben, gibt es ja Gewinner-Gewinner-Lösungen. So, das ist ja so, dass die Verheißung sozusagen der Biomediation, das ist von vielen, die es nutzen. Und bei der Klärungshilfe ist ja Klarheit. Und Klarheit geht einerseits darüber, was du gerade gesagt hast, also auch über die inneren Zustände, über die innere Not und über die abwehrenden Gefühle, aber eben auch über die Vorwürfe und auch über die Beobachtung. Also insofern geht es ja zum wichtigen Teil auch auf diese Beziehungsarbeit, aber insgesamt einfach mehr Informationen zu bekommen. Und das, glaube ich, ist insgesamt, ja, würde ich sagen, auch gehört auch zu den Gemeinsamkeiten von beiden Stilen. Es geht darum, eben mehr Offenheit mit Informationen zu haben. Ne? Das finde ich auch interessant. Insgesamt bei Mediation, die Vorstellung, die wir offener reden, haben wir bessere Chancen, miteinander klarzukommen. So, ne?
Ja. Also was mir die Gespräche mit dir jetzt auch im ersten Teil schon deutlich gemacht haben, ist die starke Emotionsbezogenheit. Also dass in den Emotionen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Lösungsansatz liegt für die weiteren Entscheidungen. Dem bin ich bisher so nicht gefolgt, ob schon ich jetzt mir die Emotionen und Gefühle nicht abstreiten will, dass sie Einfluss auf Konflikte haben, das ganz und gar nicht. Aber da war ich überrascht, weil ich viele Dinge kennengelernt habe von der Klärungshilfe, die mich sehr interessiert haben, wo ich viel draus entnehmen konnte, die Klarheit da drin auch, das Doppeln, die Parteien in Beziehung bringen. Und zwar so, dass sie Bezug zueinander nehmen, was sie kommunizieren und nicht aneinander vorbeireden, was ja die häufige Beobachtung ist. Na, jeder schießt seine Argumente los und keiner nimmt Bezug aufeinander, sondern guckt nur, wo ist die Lücke, die argumentative Lücke in dem Streitargument. Also das kann ich bei der Klärungshilfe wirklich gut nehmen, weil das sehr hilfreich ist. In der Tat war ich überrascht, dass mit dem Vertiefen das so stark auf das psychologische Moment und sozusagen das existenziell humanistische Modell und damit der Mensch als Individuum so im Fokus steht. Betont wird. Das war mir neu, das kannte ich vorher nicht. Lass uns mal gucken, wenn wir das Modell mit den Zeitformen beiseite schieben und das Modell von Nadja Alexander, das Metamodell, heranziehen, was ein Modell ist, das anhand internationaler Erscheinungen von Mediation, von Konfliktvermittlung entwickelt wurde. Und du bist mit dem Modell auch vertraut und ich werde das auch jetzt nochmal in den Shownotes dann aufzeigen, dass die Grafik dazu. In dem Modell gibt es gar keine Differenz hinsichtlich der Zeitarbeit, sondern vor allen Dingen das, was Mediatoren tun, das haben wir im ersten Teil ja ausführlich besprochen, und die Dimension, worüber die Beteiligten reden. Und da sind wir ja schon ein bisschen hingesteuert, ne? Und da wird eben auch dieser Fokus oder diese Dimension so aufgebaut, dass es sehr Konfliktpunkte betreffende Kommunikation gibt, sehr sachlich auf den einen Punkt, was das auch immer sein mag, ne? Aufgabe weggenommen, Pünktlichkeit oder Terminfindung oder was weiß ich. Und es gibt Mediationsformen international. Da gibt es zwar einen Konfliktanlass, aber darüber wird überhaupt nicht gesprochen in der Mediation. Es wird über völlig andere Dinge geredet, über Traditionen, über den Kontext von Gesellschaften. Und daraus ergibt sich dann aber eine Lösung für diesen konkreten, spezifischen Fall. Wo würdest du Klärungshilfe verorten? Ne? Gerade wenn du sagst, ja, wir reden drei Viertel über die Vergangenheit. Ist das redet ihr über die Punkte, die dir genannt wurden am Anfang, oder ist da eine große Offenheit da?
Also im Prinzip ist ja das Thema einerseits das, was die beiden Menschen erstmal erlebt haben, wenn man zwei vor sich hat, also was sie da miteinander erlebt haben. Und da können natürlich einerseits, also da spielen vor allen Dingen Handeln, da spielen Konfliktpunkte eine Rolle. Und wenn man dann wiederum das weitet und im systemischen Kontext von Organisationen sieht oder auch in gesellschaftlichen Kontexten von Konventionen, dann kann das natürlich auch eine Rolle spielen, ne? Also das heißt, sowas, wie ist das, was wir hier machen, auch eingebettet und mit unserer Rolle verbunden. Aber es ist auf alle Fälle, wenn ich diese Differenzierung, die du jetzt gemacht hast, von Nadja Alexander richtig verstehe, der Unterschied zwischen einem individuellen Geschehen und einem Handeln einerseits und einem eher gesellschaftlichen Blick auf Dinge, da würde ich schon sagen, das geht schon mehr um die Individualität.
Okay, ich kann es nochmal an dem Beispiel, das du ja letztes Mal auch aufgebaut hast mit dem Herrn Leitner und dem Herrn Müller. Mhm. Ja, die waren, glaube ich, die Namen der beiden Mitarbeiter. Und wenn wir jetzt dort nehmen, der Herr Müller kritisierte halt, dass Herr Leitner die Aufgabe weggenommen hat, ein konkretes Projekt meinetwegen. Und jetzt ist die Frage auf dieser Dimension, Interaktionsdimension, worüber reden die Parteien oder dürfen in der Mediation drüber reden? Worauf steuert der Mediator, die Mediatorin mit ihrem Verständnis hin? Darf der jetzt nur über diese Aufgabe reden? Und wie das organisiert ist, ob er da hätte eher kritisieren müssen, hätte eingebunden werden müssen, wie wurde die Entscheidung getroffen? Oder geht es jetzt weiter? Wie ist die Kultur der Organisation? In welcher Gesellschaft ist die Organisation enthalten? Sodass das doch mehr oder weniger, jetzt nehme ich ein sehr westlich orientiertes Modell hinzu, rollenbezogen ausgebaut werden muss, dass das halt eine Funktionsrolle ist. Da kriegt man Aufgaben, da werden Aufgaben weggenommen. Und so ist eine Organisation aufgebaut und da musst du ganz nüchtern betrachtet damit zurechtkommen, dass du da sauer bist. Oder ist die Kultur eben anders und darf auch Einfluss haben? Ne? Momentan ist ja sehr stark der Wunsch und das Bedürfnis der Mitarbeiter auch führungsleitend. Ne? Und keiner will sich's verscherzen.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt ganz genau auf das antworte, was du sagst. Aber wenn du es so erzählst, kommt mir folgendes Bild. Also dass nach dem Verständnis von Klärungshilfe setzen wir uns zusammen in einen Raum und sprechen im Grunde über vier Themenfelder, nämlich so ganz allgemein gesprochen, wie ist bei uns die Kommunikation, wie ist bei uns die Kooperation, wo gibt es da Konflikte und wie steht es um Führung? Also man nennt das sozusagen Koko-Koko-Fü, Kommunikation, Kooperation, Konflikte, Führung. Und das sind die Felder, über die wir uns erhalten. Und das bedeutet, wenn ursprünglich der Anlass sozusagen der Mediation zum Beispiel war, der Klärungshilfe war, dass der Mitarbeiter Meier sich ärgert, dass ihm eine Aufgabe weggenommen worden ist, dann wird gewissermaßen natürlich dieses Thema auch im Rahmen des Dialoges zwischen den beiden, Herrn Leitner und Herrn Meier, auftauchen. Aber nach dem Verständnis der Klärungshilfe ist, wenn da ein so ein Thema hochkocht oder einen Konflikt Anlass gibt, immer auch Anlass zu sagen, lass uns mal insgesamt auf unsere Kommunikation, Kooperation, Konflikt und Führung schauen. Und das ist dann eigentlich das Thema. Das ist das Themenfeld, um das es gewissermaßen zu dem eingeladen wird. Ich weiß nicht, ob das genau zu dem resoniert, was du gefragt hast. Da müsst du mal sagen, wie gut das passt.
Ja, also ich würde das einordnen so zwischen Weißenrat-Mediation und traditionsbasierter Mediation, wie das die Nadja Alexander da verortet hat. Das ist weit mehr an Inhalt, auch an Kommunikationsinhalt, und zwar nicht in der Masse, sondern in der Thematik, als jetzt eine Fachberatungsmediation.
Ja.
Eine Fachberatungsmediation wäre doch sehr fokussiert auf das Thema Aufgabenverteilung, Entscheidungshoheit. Wie läuft das?
Ja.
Und wie ich jetzt das verstanden habe, würde in der Dimension Inhalt die Klärungshilfe das ganze Umfeld dieser Fragestellung, die in Streit stand, die auch den Ärger verursacht hat, zulassen und auch ansteuern.
Ja, also das Umfeld, das direkte Umfeld, ne? Und wenn man auf Nadja Alexanders Modell guckt, da hatten wir ja neun Felder und unten die traditionsbasierte Mediation, über die du geschrieben hast oder gerade gesagt hast, das wäre ja eine, wo sozusagen ein sehr direktiver Fokus ist, also wo auch der Mediator sehr, sehr direktiv vorgeht. Und das ist ja, also kenne ich auch von Menschen zum Beispiel aus dem Libanon, habe ich mal zu tun gehabt im Rahmen von der Mediation, und die waren teilweise überrascht, wie flexibel ich inhaltlich als Mediator war und hätten eher erwartet, dass ich denen gewissermaßen den Kopf wasche und denen sage, was richtig ist. Das ist so dieser direktive Modus, der, glaube ich, dann traditionsbasiert vielleicht bezeichnet werden kann. Und da würde ich eben schon auf der Ebene die Klärungshilfe ähnlich sehen wie andere Formen der Mediation hier in Europa, nämlich wir sind da eher non-direktiv unterwegs sozusagen. Also wir überlassen das letztens den Parteien, worüber sie reden und was das Ergebnis auch natürlich vor allen Dingen ist. So.
Ja, also das Modell, das Nadja Alexander da aufgebaut hat, beschreibt sozusagen nicht so sehr einen neuen Felder, sondern sie hat so diese zwei Dimensionen und sagt, okay, der Mediator, die dritte Person kann also direktiv vorgehen, kann sogar Vorschläge unterbreiten oder auch ziemlich direkt sagen, worüber gesprochen werden soll und damit auch sozusagen Kommunikationsverletzungen markieren, wenn abgelenkt wird, wenn also außerhalb dieses Rahmens über etwas kommuniziert wird. Genau, oder aber sehr, sie nennt das elicitiv, also so herauslockend. Man nähert sich eher so, charmant, tänzelnd und man kommt nicht so direkt zur Sache, aber man merkt ziemlich schnell, ich komme hier nicht weg, ich muss zum Thema reden. Ne? Und dann baut sie Unterschiede auf über die Dimension der Interaktion, also worüber reden die jetzt?
Ja. Und mir scheint so, wenn ich mir das anschaue, das finde ich ja ganz spannend, da rechts oben steht ja bei Nadja Alexander transformative Mediation, was ja der Christian Hartwig macht, mit dem du gesprochen hast.
Sehen Sie das so gemeint? Also ich glaube, sie fasst das noch etwas allgemeiner auf, nicht so sehr amerikanisch transformativ. Okay. Aber da gibt es Übereinstimmung. Also man, so wie du es auch bei der Klärungshilfe vor uns genannt hast, die Parteien sollen sich in einem anderen Licht kennenlernen und zwar auch empowered, ne, und gestärkt aus der Mediation rausgehen.
Ja, also jedenfalls, also was da so steht, Interventionsdimension, das ist schon so, dass ich das so verstehe. So, ich habe ja auch mal mit Christian und dem Folge zusammen ja auch schon Workshops gehabt zur transformativen Mediation und das ist ja schon so, dass die ja als Mediatoren in der transformativen Mediation ja wirklich, also in der nach Folger und Busch, ja wirklich sehr, sehr wenig intervenieren, also sehr stark sozusagen das Steuerrad bei den Parteien lassen, also geringe Intervention sozusagen. Und wiederum traditionsbasiert, rechts unten würde ich eben tatsächlich so verstehen, der Mediator sagt ziemlich genau, was richtig ist, was wir jetzt eher als Schlichter bezeichnen würden. Und ich sehe da so die Mediation tatsächlich, die Klärungshilfe, vermute ich eher bei dem, was Nadja Alexander als Dialog bezeichnet, also sozusagen in der mittleren Ebene rechts. Das heißt, sehr stark auf Interaktionen ausgerichtet. Das ist natürlich sehr, sehr stark so auf die Sache, das Thema, die Position ist zwar natürlich da, aber das ist nicht das, worum es im Zentrum geht, sondern die Beziehung, die Interaktion ist sehr viel wichtiger, ne? Deswegen.
Ja, und Dialog im Sinne von sich zeigen.
Ne? Also
anders als jetzt mal meiner sehr geschäftlich bezogenen Verhandlungssituation, wo es erlaubt ist, über Positionen zu reden und dann werden dort entsprechende Maßstäbe herangezogen, Tabellen und Index-Tabellen. Oder eben im Dialog, dass man dahinter guckt, sich zeigt, also durchscheinen lässt im besten dialogischen Sinne. Und ich glaube, da ist die Klärungshilfe auch dort gut verortet. Ja. Es gibt mir aber einen Hinweis auf jeden Fall, weil ich bin jetzt auch nicht im Detail mit den Mediationsphänomenen in der Welt so vertraut, wie das Nadja Alexander ist. Hm. Ich glaube, ich muss sie mal interviewen, welche Phänomene sie dahinter auch beobachtet hat, dass sie sowas modelliert hat in dieser Grafik.
Was vermutest du? Entschuldigung, wollte ich gar nicht unterbrechen.
Ja, also ich vermute, dass viele Dinge, die wir hier, sagen wir mal, in der deutschen Mediationsdiskussion differenzieren, dass die schlichtweg dort in einem oder zwei Feldern ihren Platz finden.
Das vermute ich auch. Wobei, wenn ich mir das mal anschaue, was ich da sehe, wir haben ja, wenn man diese mittlere Schiene hier von dem, was Nadja Alexander aufmacht, da steht ja positionsbezogenes Aushandeln, interessenbasiertes Verhandeln und Dialog. Ne? Und ich vermute, dass Menschen, die sehr interessenorientiert mediieren nach Harvard, Und Harvard sagt ja auch explizit, sprich auch über Gefühle. Ne? Das ist ja durchaus so, dass im Harvard-Konzept ja sehr wohl Gefühle vorkommen. Aber trotzdem ist dort ja letztendlich der Fokus sehr viel stärker in die Zukunft und sehr viel stärker auf die Sache letztendlich fokussiert, auf die Lösung, auf die Vereinbarung, auf Win-Win, als es jetzt in Erklärungshilfe ist. Das heißt, ich würde diese zumindest die interessenorientierte Mediation in diese mittleren Ebene interessenorientiert basiertes Verhandeln sehen und dieses rechts rüber in den Dialog. Da würde ich schon eher die Klärungshilfe sehen, wo eben dann doch diese Transformation der Beziehungen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und ich erinnere mich gerade an so eine Mediation, die ich hatte zwischen einem Bereichsleiter eines großen Konzerns, das war ein Maschinenbauer, und einem Zuliefererbetrieb. Da war der Geschäftsführer des Zulieferers, ein kleiner mittelständischer Zulieferer. Und die hatten so einen 10 Millionen Dollar Claim oder 10 Millionen Euro Claim. Da gab es angebliche Schlechtleistungen auf der Seite des Zulieferers, und der Anlagenbauer wollte dafür 10 Millionen Euro Schadenersatz haben. Das haben wir in 2 Tagen verhandelt. Ich hatte ihnen ursprünglich Klärungshilfe angeboten, also auch eine sehr starke Beziehungsarbeit. Und dann haben die aber dann im ersten Tag irgendwie gefunden, das war ihnen jetzt zu persönlich. So genau wollten sie es gar nicht wissen. Da bin ich auf Biomediation umgeschaltet. Das heißt, wir haben dann einfach Position für Position da verhandelt und mit Interessen und so weiter verhandelt. Und am Abend des Tages kam dann der Bereichsleiter zu mir und sagte, ja, Herr Metzger, also das funktioniert doch nicht so nicht. Darum geht es doch gar nicht. Das Problem ist doch, dass der Geschäftsführer dieses kleinen Unternehmens ständig mit meinem Vorstand redet, statt mit mir. So, und dann habe ich ihm gesagt, ja, genau, den Eindruck habe ich ja auch. Also bringen Sie es morgen früh ein und dann arbeiten wir auf dieser Ebene. Und dann haben wir dann praktisch den Vormittag des 2. Tages Klärungshilfe gemacht, Beziehungsarbeit gemacht und danach dann wiederum weiter verhandelt. Also das ist so für mich so ein bisschen der Unterschied, den ich sehe in dem mittleren Feld, im rechten Feld, meine ich zu sehen. Ich weiß nicht, ob das auch so ähnlich siehst oder wie du das einordnen würdest.
Kann ich nicht sagen. Also ob
ja, ja.
Aber das Phänomen, was du beschreibst, ist so schön, dass ich es nochmal markieren will. Die wissen immer meistens ziemlich genau, worum es geht, und brauchen halt einen anderen Modus, das einsteuern zu dürfen. Ne? Das ist da.
Ja, ja.
Genau. Jemanden gibt, der einfach dafür steht, dass das jetzt erlaubt ist, was vorher im Zweierverhältnis nicht erlaubt ist. Und das geht Menschen wie in Leuten so, heißt, das geht uns Mediatoren, ich weiß nicht, ob ich jetzt für dich mitreden darf, aber in unseren Konflikten ja genauso.
Ja,
dass wir unsere Eingefahrenheiten haben und aber ziemlich genau spüren oder wissen, Mensch, das wäre jetzt eigentlich dran.
Ja,
so,
klar,
wir kriegen es nicht genau hin.
Ich habe ja noch, wir sind ja gerade dabei, uns über Unterschiede nochmal zu unterhalten, Biomediation, Klärungshilfe. Ich habe tatsächlich noch 3 auf der Latte. Also wenn du dich noch interessierst, könnte ich noch was anderes sagen, wenn das für dich passt.
Genau, wir gehen jetzt mal konfrontativ auf die Unterschiede zu. Wir sind ja mit den Gemeinsamkeiten so eingestiegen und haben jetzt schon auch Differenzen rausgearbeitet. Aber lass uns das nochmal pointieren, Klärungshilfe. Ja. Was ist einzigartig?
Genau. Also gut, also einzigartig, das klingt jetzt so dramatisch, ne? Also ich glaube, dass wir im Prinzip sehr viel mehr Gemeinsamkeiten haben in diesen westlichen Mediationsstilen als Unterschiede. Aber einen typischen Unterschied, den ich eben wahrnehme zwischen Biomediation und Klärungshilfe, ist, dass in der Phase 3, wenn man dann sozusagen die eigentliche Klärungsarbeit macht, also typischerweise, wenn man dann also in der Biomediation Bedürfnisse und Interessen herausarbeitet und in der Klärungshilfe, wenn man Beobachtung, Vorwürfe, abwehrende Gefühle, innere Not herausarbeitet. In dieser transformatorischen Phase gewissermaßen, da geht es im Grunde genommen bei der Biomediation sehr viel stärker, die Kommunikation eben über den Mediator. Das heißt, der Mediator paraphrasiert, deutet um, fragt und ist sozusagen mit den Parteien die meiste Zeit, also es ist nicht ausschließlich, aber es ist sozusagen dadurch, dass die Interventionen des Mediators immer von seinem Stuhl her kommen, gucken die relativ stark auf diesen Stuhl und sind relativ stark mit dem Mediator im Gespräch, auch wenn sie natürlich außerdem auch miteinander im Gespräch sind. Und das ist eben in der Klärungshilfe ein großer Unterschied, dass wir eben dadurch, dass wir vor allen Dingen durch Doppeln intervenieren und uns neben die hocken, eben gezielt dafür sorgen, dass sie sich die meiste Zeit direkt anschauen. Das ist so, glaube ich, von dem strukturellen Ablauf in der Phase 3 ein relativ deutlicher Unterschied, würde ich sagen.
Ja, das ist mir schon aufgefallen bei dem ersten Teil, als du das erzählt hast, ne, dass wir da munter drauf losdoppelt und da nochmal ein paar Differenzierungen innerhalb des Doppeln habt, aber immer hin und her lauft, dass das schon also eine Wirksamkeit hat, die ganz anders ist, als wenn wir da ruhig im Stuhl sitzen und vielleicht nur ein oder zweimal dramatisch doppeln würden.
Genau, also es ist insofern, dass das eigentliche Ziel ist wirklich, im Grunde könnte man auch eine Klärungshilfe ohne Doppeln machen. Also das Wichtige an der Klärungshilfe ist ja das, dass man vertieft, dass man auf die Leiter runtergeht, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Aber eben das Doppeln hat eben genau den Effekt, die Leute sind im Kontakt und dass sie im Kontakt sind, wiederum, also zueinander blicken, hat eben den Effekt, dass sie leichter, schneller und tiefer an ihre Gefühle rankommen. Also jeder Blick zum Mediator ist eine Deeskalation und eine Versachlichung und der Blick ins Auge des anderen ist eine ich komme an mein Gefühl ran, was ich eben habe, wenn ich diese Partei anschaue. Und außerdem entspricht das dem eben auch, dieses Zeitmodell, das ist für mich so ein weiterer Unterschied. Ich kenne von vielen Biomediatoren, vielleicht auch da nicht von allen, aber ich kenne von vielen, dass typischerweise Mediationsprozesse in mehrere Termine aufgegliedert werden, die typischerweise auch Abstand haben. Also bei Scheidungsmediation ist, glaube ich, am deutlichsten, dass man sowas wie zum Beispiel 10 Termine an 90 Minuten hat, die über mehrere Monate verstreut liegen. Das hat auch, finde ich, einen sehr, sehr guten Grund, finde ich, dass man das macht. Würde ich auch bei Scheidungen gar nicht anders wollen als Mediator, ehrlich gesagt. Aber es hat eben sehr stark deeskalierende Wirkungen. Kleine Häppchen, das über Monate verstreut. Und bei der Klärungshilfe ist eben die Idee, dass man tatsächlich das gesamte Gespräch in einem Doppeltermin absolviert, wo nur die Nacht dazwischen liegt. Also wenn ich mit Teams eben arbeite, typischerweise 2 ganze Tage, wo die Nacht dazwischen ist. Und die Idee davon ist eben ähnlich wie bei dem Wir schauen uns an in der Phase 3, die Parteien schauen sich an, auch da. Diese Intensität der Beziehungsarbeit soll eben zwischendurch nicht abkühlen, sondern die sollen möglichst in diesem Beziehungsmodus drinbleiben, damit man dort eben auch weiter die Leiter runterarbeiten kann.
Ja, das finde ich ein sehr deutlicher Differenz zu anderen Herangehensweisen. Ich persönlich mag bei schwierigeren Prozessen, also die auch schon länger sich miteinander verhakt haben, die Parteien beides miteinander kombinieren. Also es braucht einen intensiven Auftakt, um auch, glaube ich, die Intensität aufzubauen im Raum, die dann Verbindung schafft und Verbindlichkeit. Aber es braucht meines Erachtens auch diese Begleitarbeit im Nachgang, die Feinjustierungen ermöglicht, die Intensität im Mediationsraum hat eben auch was Verführerisches und was einen sozialen Druck ausübt. Und das erleben wir erst im Tag später dann. Manchmal auch überraschenderweise, was haben wir denn da, was habe ich denn da gemacht? Was war denn das für eine, was war denn das? Ne, so ist schon auch ein Eindruck, den man gewinnt, wenn man sich auf so eine so ein Gespräch einlässt. Ich meine, unser einer macht das jeden Tag häufig und wir wissen um die Intensität. Aber ich gucke auch manchmal auf solche Prozesse zurück und denke mir, oh, was war denn das? Also so ganz anders von der Gefühls- und Erinnerungswelt. Und vieles, was dort normal erschien, ist so im Nachgang doch recht eigenartig. Und wenn ich mir vorstelle, das geht Medianten auch so und es geht mir auch mit meinen eigenen Mediationen, wenn ich Beteiligter bin, da würde ich gerne drüber schlafen wollen, würde ich gerne einen Abstand haben wollen, ehe ich dann da Unterschrift leiste oder eben wirklich mich verbindlich erkläre.
Ja. Das ist, finde ich, für mich auch ein starker Unterschied zu dem, was ich bei Gerichtsmediationen erlebe. Also ich habe auch schon viel mit Richtermediatoren Supervision gemacht und die auch schon weitergebildet in Klärungshilfe. Und typischerweise in der Gerichtsmediation, was ich so kenne, ist, dass man ja wirklich versucht, wenn es irgend geht, den Fisch in einem Termin an Land zu ziehen sozusagen. Also die Leute nicht rauszulassen bis dahin, dass es typisch auch für viele Güterichter ist, dass man tatsächlich Open End macht und einfach erst aufhört, wenn die Lösung da ist. Also wirklich auch die Leute ein Stück weit ein bisschen mürbe macht, damit die Lösung am Ende kommt. Und das ist genauso, wie du sagst, würde ich auch sehen, eben, wenn man eben wirklich mit Menschen arbeitet, die auch weiter in Zukunft eine Beziehung haben werden, typischerweise, dass man da wirklich diese Nacht dazwischen braucht, dass man zu sich kommen kann und aufwacht, sich mit seinem Ehepartner oder dem besten Freund nochmal unterhält und dann an dem nächsten Morgen dann wirklich nochmal mit ganz neuen Ideen reinkommt und sagt, also das muss noch gesagt werden. Ich habe mich wieder breitschlagen lassen und das wird mir jetzt nicht nochmal passieren. Also genau wie du sagst, so dieser zweite Tag, der hat einfach was, das ist so der Kairos, so der Moment, wo dann oft wirklich man da ist, wo man wirklich hin will in der Klärung. So, ne? Und das, was du so schilderst, dass man dann auch nochmal so diese späten Gedanken reindringt. Ich finde, da ist auch nochmal wichtig, was ja auch typisch ist für Klärungshilfe, dass es ja die 7. Phase gibt oder die 6., je nachdem, wie man es zählt. Das heißt, dass eben die Nachsorge dieses nach 1 bis 3 Monate nach dem Termin der Mediation gibt es nochmal den Kontakt mit den Parteien, speziell mit der Führungskraft, wenn es hierarchisch ist, und man guckt, gibt es noch was, nicht? Und dann würde man dann natürlicherweise das machen, was dann auch andere Mediatoren sowieso machen, wenn sie über längeren Zeitraum arbeiten, dass man dann vielleicht nach 1 bis 3 Monaten nochmal guckt, gibt es noch was nachzuversorgen, braucht man eventuell nochmal eine weitere Mediationssitzung. Das kommt natürlich auch bei der Klärungshilfe vor, dass man dann nach 1 bis 3 Monaten merkt, okay, der Drops ist doch durchaus nicht gelutscht und da muss man nochmal nachsteuern. Und das wird dann einfach nochmal ein extra einzuberaumender Termin dann sein.
Tilman, ich will noch eine Differenz nochmal ansteuern, die ich auch jetzt erst in diesen 2 Gesprächen sozusagen kennengelernt habe und dann nochmal eine Unterschied provozieren, den wir da machen können gemeinsam. Weil Mediation hat ja einen starken amerikanischen Einschlag, auch in der deutschen Mediationslandschaft und Geschichte. Es waren amerikanische Mediatoren, die hier die ersten Ausbildungen gemacht haben. Viele andere humanistische Methoden, NLP, Transaktionsanalyse, all die auch klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, all das, was so kam, war stark amerikanisch beeinflusst. In der Mediation merken wir das ganz deutlich mit dem Harvard-Konzept, das wie so ein Standardverfahren für den Mediator, obwohl das ein Verhandlungskonzept ist, dient. Und bei der Klärungshilfe, das fand ich charmant, dass es einfach da ein Deutschsprachiger, ein Schweizer war, der ganz andere Wurzeln bedient hat. Und da jetzt Mediation oder ein Verfahren entwickelt hat und einen ganz anderen Herkunft hat. Also nicht so, ich sag mal, nicht so eine Business-Hilfe, sondern mehr so, Therapiehilfe wäre jetzt zu viel gesagt, aber eben doch stark psychotherapeutisch verwurzelt ist. Würdest du mit dieser Differenz mitgehen? Was kannst du kontinental, interkontinental diese Differenz anfangen?
Ja, also ich finde das sehr, sehr markant, diesen kulturellen Unterschied. Also ich verstehe tatsächlich das, was dort aus den USA gekommen ist, sowohl wenn wir über Harvard als auch wenn wir über GfK, also Marshall Rosenberg sprechen, hat das ja eine sehr starke Betonung auf Zukunft, auf Lösungen, auch auf Harmonie, auf Win-Win. Das heißt, für mich ist das so dieses, was ja sehr amerikanisch ist, was ich auch leiden kann auf eine Art, dieser Can-Do-Spirit, dieses New Frontier. Also wenn es Probleme gibt, dann schlagen wir eben unsere Zelte ab und reisen halt nochmal ein paar Meilen weiter und schlagen die Zelte neu auf oder bauen das Blockhaus neu. Also dieses doch sehr stark, lass uns mal auf das Funktionieren, auf das Zukünftige, auf das Sachliche gucken. Also das finde ich schon sehr, sehr typisch. Und wenn eben so Obama sowas sagt wie Yes, we can, oder John F. Kennedy Anfang der 60er sagt, Ende des 60er Jahren werden wir auf dem Mond sein. Das ist, finde ich, Ausdruck, also auch positiver Ausdruck von diesem Yes, we can. Und ich erlebe das eben so, dass in Deutschland, ich habe ja bis 2007 ja auch mit diesem Stil gearbeitet, ich gerade im betrieblichen Kontext immer wieder damit konfrontiert worden bin, dass die Menschen da nicht mitgegangen sind, dass also dieses schau auf die Zukunft, schau auf die Ressource, schau auf die Bedürfnisse, Interessen, der andere ist ja auch nur Mensch, dass das abgestoßen wurde und dass das ich als Wattebäuschen-Schmeißer dastand und damit einfach nicht ein Bein auf die Erde bekommen habe. Und das finde ich eben spannend bei Thomann als Schweizer, der ist halt verwurzelt in einer ganz anderen Geschichte, dieser europäischen Geschichte, die ja einerseits geprägt ist jetzt vom 30-jährigen Krieg, vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg. Also wir haben ja hier in Europa ja wirklich die Kriege erlitten, während ja die amerikanische Bevölkerung quasi ihre Soldaten zwar überall hingeschickt haben im 20. Jahrhundert.
Ja, keine Kriegserfahrung.
Ja, eben. Also das ist eine ganz andere Erfahrung.
Beziehungsweise mit dem Bürgerkrieg natürlich die Urerfahrung schlechthin als Einzigartigkeit.
Ja. Das stimmt. Und die aber auch schon jetzt ja über 200 Jahre, oder wie viel ist sie her? 150 Jahre her ist ungefähr. Also das ist wirklich eine andere Dimension und ich habe eben so die Hypothese, dass tatsächlich wir Deutschen und wir Kontinentaleuropäer, aber besonders wir Deutschen, glaube ich, einfach das brauchen, um Konflikte zu klären, dass wir ein Verständnis dafür haben, was schiefgelaufen ist. Was ist schwierig? Also ich glaube, wir brauchen viel mehr, ich möchte verstehen werden mit meinem Leid und mit meiner Geschichte, bevor ich nach vorne gehen kann. Und das ist halt das, was die Klärungshilfe sehr stark bedient, indem sie eben drei Viertel der Zeit eben sich mit darum kümmert. Was ist denn eigentlich Schwieriges passiert?
Ja, das finde ich sehr erhellend. Also ja, erhellend ist ja auch so ein Begriff, was damit einhergeht. Ne? Wir wollen in die Dunkelheit absteigen und müssen es erhellen. Anders vielleicht also mal andere Kulturen, die eher, also die ich jetzt vielleicht eher leidorientiert wahrnehme. Ich will jetzt aber auch nicht interkulturellen Fauxpas hier fabrizieren.
Wieso? Warum? Also ja, ich sehe das so. Ich glaube schon, dass wir...
Also wenn ich jetzt zum Beispiel die russische Kultur als sehr leidverliebt sehe in mütterlichen Russland, da ist nicht so, aber ja, weiß ich nicht. Also im Deutschen ist dieses Jahr, wir müssen absteigen in die Tiefe unserer Seelen. Ne, der deutsche Idealismus mit Friedrich Nietzsche, Schopenhauer und Sigmund Freud vielleicht noch als Begleitperson. Und wir sind nicht so sehr drauf erpicht, sofort und gleich wieder ans Tageslicht zu kommen. Es ist schon okay, wenn wir ein paar Monate da unten uns suhlen dürfen.
Ja, also ich finde, von der Tendenz her sehe ich das wirklich so. Und ich habe das als junger Deutscher, ich war ja auch dann viel im Ausland, Nordirland, England, Amerika auch. Und ich habe das immer wieder, auch Frankreich, ich habe es immer wieder erlebt, dass mir Ausländer wiedergespiegelt haben, dass ich doch nun mal nicht zu selbstkritisch sein sollte wegen des Dritten Reiches. Also es ist witzigerweise immer wieder Ausländer gewesen, die im Grunde empfinden, also in gewisser Weise übertreibt ihr Deutschen das auch mit diesem Wälzen im Unglück, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist einfach auch wirklich ein wichtiger Teil von unserer Kultur, dass wir einfach uns die Schwere von Dingen erstmal anschauen möchten und müssen, bevor wir dann auch auf das Positive gehen können. So.
Ja. Also gerne nehmen wir Zuschriften entgegen und werden uns dann demnächst damit auseinandersetzen. Aber das ist mir nochmal wirklich ein Punkt wert, dass wir auch Mediation dann, also dass wir da auch eine Wurzel fabriziert haben bei der Klärungshilfe offenbar, die uns da durchaus genehm ist. Also auch kulturhistorisch einordnen können und da einen Punkt gesetzt haben. Ja. Tilman Metzger, vielen Dank für dieses erhellende Gespräch.
Ja, danke für das spannende Gespräch mit dir. Ich fand es auch sehr spannend, weil wir nicht überall und immer ganz genau gleich übereinstimmen. Und es ist eben auch so spannend, finde ich, dass dann doch Mediatoren sehr viel differenzierter und schattierter oft auch sind. Ich glaube auch diese, was wir aufgemacht haben, Bio-Mediation, Klärungshilfe, ist wahrscheinlich noch viel, viel schattiger und viel schattierter, als wir es jetzt hier so zu zweit darstellen können, vermute ich mal jedenfalls.
Genau, ja, also höchstwahrscheinlich. Also wir haben ja nicht mal angesprochen, wenn ich das jetzt noch so am Ende reinschieben darf, schon nach der Verabschiedung fast, was es für juristische Diskussionen um die Klärungshilfe gab. Ja. Vielleicht da noch ein Wort dazu von deiner Seite. Das hat ja einen konkreten Anlass gegeben, ne? Wobei überhaupt nicht das mit Bedauern gesagt wurde, dass es nicht Mediation ist, sondern schlichtweg einfach nur nüchtern festgestellt, so passt es nicht unter das Gesetz. Wie hast denn du das erlebt, diese Diskussion?
Also ich vermute, du sprichst ja den Gregor an, stimmt das? Oder welchen Beitrag?
Ach ja, achso, genau, das habe ich, wenn ich es noch gar nicht genau. Es ging um den Kurzbeitrag von Professor Gregor, der auch schon mal hier im Podcast mit Interviewpartner war und der anhand einer ganz speziellen Situation festgestellt hat, dass Klärungshilfe zumindest insoweit nicht unter Mediationsgesetz fällt. Da ging es um die Thematik innerbetriebliche Mediation. Ein Mitarbeiter, wenn der nicht teilnehmen will, dann würde die Klärungshilfe ziemlich deutlich sagen, du musst aber im Rahmen deines Arbeitsvertrages bist du dazu verpflichtet. Und das hat Herr Gregor dann, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, definiert bzw. subsumiert, dass das nicht unter das Gesetz passt mit dem Freiwilligkeitsbegriff.
Ja. Ja, also ich habe mich mit Gregor auch schon mal drüber unterhalten und das ist ein Thema, glaube ich, was tatsächlich einen extra Podcast braucht, aber ich würde ganz gerne ganz kurz was dazu sagen, weil ich selbst habe mit dem Thema eine ganz eigene Geschichte. Also erstmal Anfang der 2010, also vor 10 Jahren ungefähr, als ich so ganz neu mit der Klärungshilfe unterwegs war, da war mir das richtig ein wichtiges Anliegen, dieses Thema Freiwilligkeit auch sehr konfrontativ zu diskutieren, muss ich sagen, weil ich wirklich finde, ich finde auch heute noch, dass eigentlich der Begriff der Freiwilligkeit echt überbewertet wird in der Mediation insgesamt. Ich finde, es ist wirklich überbewertet, der Begriff wird überstrapaziert und ich habe vor 10 Jahren eher so den Ansatz gehabt, lass uns doch mal gucken, dass wir insgesamt als Mediationslandschaft diesen alten Schuh mal loswerden. Ich habe vor 10 Jahren eher vertreten, ihr anderen Mediatoren, seht doch bitte mal ein, dass in der innerbetrieblichen Konfliktaustragung Freiwilligkeit der Mediation kein Gut ist. kein verteidigenswertes Gut ist. Und darüber können wir jetzt viel drüber reden und argumentieren und sagen, weshalb das so ist. Heute bin ich ein bisschen davon auch wieder abgerückt. Heute würde ich eher sagen, doch, klar braucht die Klärungshilfe auch Freiwilligkeit. Letzten Endes brauchen wir nämlich, damit die Klärungshilfe funktioniert, dass die Menschen sich darauf einlassen, dass sie da sitzen bleiben und dass sie sich äußern. Die können sich natürlich nur freiwillig äußern. Also wir wenden natürlich als Klärungshelfer keine Folterwerkzeuge an. Also letzten Endes kann man sagen, natürlich ist es auch das Ziel der Klärungshilfe, dass im Laufe des Gesprächs die Freiwilligkeit hergestellt wird, in dem Sinne, dass Leute motiviert da sitzen und etwas sagen und sich äußern. So. Der Unterschied, wo er auf die Spitze kommt, ist eben da, wenn man Freiwilligkeit versteht, und das tun leider viele, viele Mediatoren und vor allen Dingen auch viele Führungskräfte verstehen das so, die verstehen die Freiwilligkeit so, dass der Teamleiter sagt, liebe Leute, ich habe die Idee, wir haben einen Konflikt, wie wär's denn mal mit Mediation? Und der dann gewissermaßen diese Frage stellt und dann quasi abstimmen lässt. Und wenn dann die Mehrheit dagegen ist, dann findet es nicht statt. Oder wenn eins nicht wollen, dann kommen sie nicht hin. Und das finde ich destruktiv. Das finde ich richtig, richtig, richtig destruktiv. Und das will so, ne? Und aber es gibt auch Nicht-Klärungshelfer, wie oft Madur auch, die das auch so nicht richtig finden würden. Also insofern ist es ein sehr, sehr breites Feld. Also da könnte man glatt einen dritten Podcast zu machen, glaube ich.
Ja, also wer steht schon gerne auf und geht in eine Mediation, der nicht Mediator ist?
Eben, ja. Genau.
Also, genau. Ja, also da bin ich ganz Jurist und wir können unsere Freiwilligkeit weit vor dem Konflikt und weit vor der Mediation bereits vertraglich zusichern. Wenn wir in einem Konflikt sind, tun wir unsere Beiträge leisten, Kooperativität, ja, kooperativ zu sein, kooperativ die Sache aufzulösen. Ja. Also ja. Es wird lange Zeit noch notwendig sein, das in den Arbeitsvertrag hinein zu interpretieren, damit die Gefahr auch des Überinterpretierens, aber in Zukunft schlichtweg die Empfehlung, dass man das in den Arbeitsvertrag als Bedingung, als Klausel einbaut.
Das wäre natürlich das Einfachste, ne? Und ansonsten wäre halt für mich jetzt aktuell, so wie es jetzt gerade ist, wo es solche Klauseln ja so gut wie gar nicht gibt in Arbeitsverträgen, wäre für mich tatsächlich der Punkt zu sagen, die Parteien setzen sich erstmal sozusagen dort in der Phase 1 in die Mediation rein und der Anlass ist, dass der Teamchef sagt, wir brauchen eine Klärung der Situation und dass dann letzten Endes in der Phase 1 dann sozusagen das so ein bisschen die vermittelnde Meinung, die jetzt letztens auch jetzt Toban jetzt vertritt, also die vermittelnde Meinung, dass man letztens in der Phase 1 der Mediation dann die Arbeitsfähigkeit im Sinne von Bereitschaft da sitzen zu bleiben. Ne? Das ist ja auch wiederum von der anderen Seite höre ich auch von Kollegen, die sich als Mediatoren eben definieren, die eben nicht Klärungshilfe machen, auch die sagen, im Grunde genommen geht es darum, eine Bereitschaft herzustellen und so. Also ich glaube, das so mal kurz angedeutet. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe auch unter dem Aspekt die Klärungshilfe für eine Mediationsform, die eben letzten Endes darauf angewiesen ist, dass Menschen reden und das tun sie natürlich, können sie nur freiwillig tun, also wir foltern sie nicht.
Genau, also ich glaube, da ist der Begriff auch, oder da ist auch der Streit zu lösen. Es ist jetzt ein juristischer Begriff, die Freiwilligkeit, es wird eine juristische Klärung sein. Ja, es, ja. es braucht juristische Argumente, wo natürlich Mediatoren auch eingeladen sind, selbst die keine Juristen sind. Aber das ist einfach der Effekt. Das ist, hat nichts mehr mit der Selbstbeschreibung der Beteiligten zu tun, sondern und da fand ich diesen Streit faszinierend, weil er gezeigt hat, was das Mediationsgesetz eben auch bringt. Nämlich wirklich eine Vergesetzlichung, die über die Selbstbeschreibung der Beteiligten, in dem Sinn dann Klärungshilfe in diesem Falle, hinweggeht und das Ganze vergesetzlicht, verobjektiviert am Maßstab des Rechts.
Also das finde ich einen sehr guten Gedanken, den du hast, dass man einfach da in dem Fall wirklich Freiwilligkeit als Rechtsbegriff definiert und eben das nicht gleich sofort sagt, das ist dasselbe, wie man das als Mediator 1:1 verwendet, finde ich eine gute Idee, ja.
Genau, also das ist die Konsequenz sozusagen auf der Negat oder auf der Rückseite dieses mediatorischen Willens, wir wollen ein Gesetz haben. Darüber waren sich, glaube ich, einfach viele nicht im Klaren, als sie diesen gesetzlichen Ritterschlag wollten bis 2012, dass es dann eben auch ein Gesetz ist. Und das heißt, es ist eine juristische Diskussion. Und ich glaube, dort ist es noch lange nicht angekommen als juristische Diskussion.
Nee, den Eindruck habe ich auch. Und ich finde auch wichtig, ehrlich gesagt, dass wir auch immer wissen, also sowohl der Gesetzgeber als auch die Mediatoren wissen, dass ja Mediationen, die ja im Grunde genommen, also die frühesten Wurzeln der Mediation in Deutschland kann man 1985, 86 finden, aber so richtig ernst zu nehmen hat das ja erst in den 90er Jahren Fahrt aufgenommen. Also Mediation ist ja blutjung. Und ich finde, das muss der Gesetzgeber und die Mediatoren auch wissen, dass Mediation sich immer noch verbessern und verändern kann. Und dann ändert sich entweder die Auslegung des Gesetzes damit oder auch das Gesetz muss sich mal ändern. Also ich finde, man muss auch mal gucken, dass man auch das, ich finde es toll, dass es das Gesetz gibt als Wertschätzung für das Thema, super. Und ich glaube, es braucht auch die Flexibilität, wenn wir als Mediatoren dazu lernen, dass sich das auch in der Rechtsauffassung abbildet sozusagen.
Ja, also da bin ich auch ganz bei Professor Gregor, der das mehrmals in mehreren Aufsätzen dargelegt hat, dass einfach diese Fixierung auf die Mediation als außergerichtliche Konfliktbeilegung einer der Fehler, der Mängel des Mediationsgesetzes war, als hätten andere außergerichtliche Konfliktbeilegungsmethoden mitgeregelt werden müssen, mit aufgenommen werden müssen. Denn das war ja der Auftrag des europäischen Gesetzgebers, außergerichtliche Streitbeilegung zu formulieren. Ja, und da tun wir uns jetzt schwer, aber das ist eine nicht nur eine mediationspolitische, sondern auch eine rechtspolitische Entwicklungslinie und da glaube ich auch, dass die 10, 20 Jahre, das ist alles noch kein Zeitraum. Das geht uns Lebenden hier vielleicht zu langsam, aber im Ganzen ist das schon eine gesellschaftliche Entwicklung, die ganz schön Fahrt aufgenommen hat.
Ja, das sehe ich auch so.
Okay. Danke nochmal für diesen Schlenker in diese ganz aktuelle Diskussion. Und mit Herrn Gregor ist das schon auch abgesprochen gewesen, damals zu diesem ersten Teil, dieses Thema nochmal aufzunehmen mit anderen Streitbeilegungsmethoden. Er hat das ja schon an mehreren Stellen formuliert und das wird vielleicht dann auch nächstes Jahr mal hier im Podcast besprochen werden können. Gut, Tillmann.
Ja.
Nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir einen guten Jahresausklang, besinnliche Weihnachten und viel Gesundheit, einen guten Start ins neue Jahr.
Ja, danke schön. Wünsche dir auch. Vielen Dank.
Danke dir. Ciao.
Okay, ciao.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dieser zweite Teil mit Tillmann Metzger gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo Sie ein solches Feedback hinterlassen können. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben unter info@incofema.de. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Ihr Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.